Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
The end-of-life challenge is literally a ticking time bomb.
Eine tickende Zeitbombe nannte der Generalsekretär der OECD, José Ángel Gurría, das ungelöste Problem des Lebenszyklus von IT-Produkten auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz. Die fand am Donnerstag, dem Vortag der Münchner Sicherheitskonferenz, statt und es wurde heftig über kritische Infrastrukturen und digitale Souveränität debattiert. Was haben denn diese beiden Probleme mit dem Lebenszyklus von IT-Produkten zu tun, Peter Welchering?
Also viele Sicherheitsprobleme entstehen ja einfach dadurch, dass mit veralteter Software gearbeitet wird oder dass Hersteller von IT-Produkten nur für eine sehr begrenzte Zeit eben Patches, also Nachbesserungen liefern. Windows 7 ist da noch so ein gutes Beispiel. Das steht ja in vielen Firmen noch an. Und insbesondere in der Industrie, wo Produktionsanlagen 20 bis 30 Jahre betrieben werden, da wirkt sich dann die kurze Laufzeit von solchen IT-Wartungen eben in Sicherheitshinsicht oftmals ziemlich katastrophal aus. Und was dagegen getan werden muss, das ist eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren klar. Sicherheitslücken müssen gesucht, erkannt und geschlossen werden. Das wird immer wieder gepredigt, aber das passiert nicht. Und viele staatliche Behörden haben ja auch ein großes Interesse daran, Sicherheitslücken eben für ihre digitalen Waffen, für ihre Spionageprogramme, für ihre staatspolitischen Ziele zu nutzen. Und das spiegelt sich sowohl auf der Münchner Sicherheitskonferenz als auch eben auf ihrer Tochterveranstaltung, also der Münchner Cybersicherheitskonferenz, deutlich wider. Wir sind hier in einem echten Dilemma. Wenn kritische Infrastrukturen, Wirtschaft und Gesellschaft von sicheren IT-Produkten abhängen, dann können wir uns Sicherheitslücken einfach nicht leisten. Doch in München reden die Sicherheitspolitiker stattdessen vom Hackback. Die halten an der Strategie der Abschreckung fest, die auch digitale Waffen umfassen müsse. Und das ist dann teilweise erschreckend. Auf der Cybersicherheitskonferenz die Debatte über den Schutz von kritischen Infrastrukturen, die digitale Souveränität erst möglich machen. Auf der eigentlichen Sicherheitskonferenz dann Hackback und digitale Waffen als Zeichen einer angeblichen digitalen Souveränität.
Ja, und diese Diskussion auf der Münchner Cybersicherheitskonferenz, die haben wir zusammengefasst.
In 2018, 64% actually of Internet users.
Im Jahr 2018 haben 64% der Internetnutzer in den OECD-Ländern online eingekauft. 73% nutzten soziale Netzwerke und 68% das Online-Banking. Also ein sehr deutlicher Anstieg. Dies wächst exponentiell. Wir befinden uns also in einer Wirtschaft, die zunehmend digitalisiert wird.
Mit diesen Daten unterstrich José Ángel Gurría, Generalsekretär der OECD, die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. Aber genau diese Infrastrukturen sind hochgradig gefährdet. Scott Jones vom kanadischen Center für Cybersicherheit sieht das so.
Wir haben täglich Millionen Fälle von Cyberkriminalität, Milliarden von Maßnahmen zur Verteidigung unserer Regierung pro Tag. Und wir informieren über die Vorfälle. Es wird alles international mit Freunden und denen geteilt, die nicht unsere Freunde sind. Das ist eine kurzfristige Lösung. Die längerfristige Lösung ist wirklich, dass wir dies verbessern müssen. Wir müssen die Produkte verbessern, langfristig.
Und viele IT-Produkte werden mit einem lausigen Sicherheitsstandard ausgeliefert. So entstehen zusätzliche Sicherheitslücken, die für digitale Angriffe und Spionage ausgenutzt werden. Claudia Eckert vom Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Sicherheit gab den Politikern auf der Münchner Konferenz ein wenig Nachhilfe in Sachen Produktsicherheit.
Dort verbauen wir nach wie vor viel zu löchrige Hardware. Wir wissen gar nicht, was da alles drin ist. Wir müssen die Software verbessern. Wir müssen das über die gesamten Lebenszeit von Produkten machen. Und wenn wir uns auf zum Beispiel Internet of Things, diese IoT-Devices anschauen, hier wird nach wie vor preiswert produziert, ist schnell auf den Markt gebracht, ohne die Sicherheit zu beachten. Hier muss unbedingt nachhaltig in die Technik investiert werden.
So ganz wollte Margaritis Schinas, der neue Vizepräsident der Europäischen Union und dort für Sicherheitsfragen verantwortlich, diese Kritik nicht hinnehmen. Brüssel bemühe sich doch, hier verbesserte Strukturen zu schaffen, so Schinas.
Wir haben vorgeschlagen, ein neues Kompetenzzentrum einzurichten. Und ich hoffe, dass dies so bald wie möglich geschehen wird. Dieses neue Kompetenzzentrum wird helfen, die europäische Cybersicherheit zu stärken und unsere Wirtschaft und Gesellschaft vor Angriffen zu schützen, die Forschung sowie die Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit unserer EU-Industrie zu erhalten. Diese Bemühungen sind jetzt relativ dringend.
Immerhin hat man das Problem in der EU-Kommission dann doch erkannt. Hat denn die Kommission schon eine Strategie für digitale Souveränität erarbeitet, Peter?
Also so eine richtige Strategie dazu gibt es in Brüssel nicht. Allerdings ist die von der Bundesregierung am Mittwoch vorgelegte Strategie auch von den Mitgliedern der EU-Kommission mit großem Interesse gelesen worden. Ob das allerdings die Ausarbeitung einer europäischen Strategie beschleunigt, das wird skeptisch eingeschätzt. Und das hat damit zu tun, dass die Vorstellungen, was denn unter digitaler Souveränität zu verstehen sei, ausgesprochen weit auseinanderliegen. In der EU und in der Bundesregierung. Markus Brendle, Chef von Airbus Cybersecurity, der betonte, dass es zumindest eine europäische digitale Souveränität geben müsse. An der müssen ihm zufolge die EU-Mitglieder mit ihren jeweiligen nationalen Schlüsselindustrien für die Verteidigung mitarbeiten. Die Bundesregierung geht dann sogar darüber noch hinaus. In ihrem Strategiepapier steht nämlich, dass der Anteil an ausländischer Informationstechnik abgebaut werden soll. Nur so könne man digitale Souveränität und Resilienz, also Widerstandskraft, gegenüber hybriden Bedrohungen, auch gegenüber digitalen Angriffen erhalten. Und erstaunlicherweise hat dann Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, am Donnerstag im Panel über digitale Souveränität sehr klar formuliert, dass es digitale Souveränität doch nie gegeben habe. Sein Beispiel: VW würde doch 90% seiner Software aus dem Ausland beziehen und mehr als 10% könnten inländisch auch gar nicht geleistet werden. Dieses Statement des BSI-Präsidenten wurde auf der Münchner Konferenz dann als Zeichen dafür gewertet, dass auch in der Bundesregierung die Vorstellungen von digitaler Souveränität weit auseinanderliegen. Denn der BSI-Präsident dürfte nur das wiedergegeben haben, was sein Dienstherr, Innenminister Seehofer, denkt.
Welche industriepolitischen Konsequenzen hat denn diese unterschiedliche Bewertung von digitaler Souveränität?
Im Verteidigungsbereich hat sie andere als in anderen IT-Anwendungsbereichen. Da haben Unternehmen wie Airbus Cybersecurity eine sehr gute Lobbyarbeit in Brüssel geleistet. Denn in der Kommission will man die verteidigungspolitischen IT-Komponenten mit Airbus als dem europäischen Gemeinschaftsunternehmen realisieren. Und die sollen darüber hinaus auch als Vorbild für den zivilen Bereich dienen. Bei der europäischen Cloud, die ja vor allen Dingen die Wirtschaftspolitiker entwickeln wollen, da wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass die sich bitte alle an Airbus orientieren sollen.
Lässt sich denn im Verteidigungsbereich der Bedarf an IT-Produkten aus europäischer oder gar nationaler Produktion decken?
Das schon, aber das wird dann teuer, sehr, sehr viel teurer sogar. Die Strategie der Bundesregierung, zumindest so, wie sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert wird, die unterscheidet hier drei Bereiche. Ein Teil der Kommunikationshardware soll damit global verfügbaren Technologien abgedeckt werden, mit anderen Worten Router, Switches, Vermittlungstechnik, die gibt's weiter von Cisco und Huawei. Aber wenn diese Hardware in sicherheitsrelevante IT eingebaut wird, dann muss sie eben nochmal überprüft werden. Und diese Überprüfungen, die sollen gemeinsam mit EU-Partnern vorgenommen werden. Und beim Rest der Verteidigungstechnologie, da soll es dann eine nationale digitale Souveränität geben.
Und woraus besteht dieser Rest?
Ja, da geht es im Prinzip um Software für die Muster- und Gesichtserkennung. Da handelt es sich um KI-Systeme für autonomes Fahren. Und es geht um entscheidungsunterstützende Systeme, auch die sogenannten Lagebeurteilungssysteme im Militärbereich. Prognosetechnologien, die gehören dann auch dazu. Für den Verteidigungsbereich von sehr großer Bedeutung ist dann auch die gesamte elektronische Kampfführung. Und auch die gilt als nationale Schlüsseltechnologie. Und letztlich zählt doch alles, was so im Bereich Verschlüsselung anfällt, genau hierzu.
Und gibt es ausreichende Ressourcen, um das alles in nationaler digitaler Souveränität dann zu entwickeln und herzustellen?
Eindeutig nein. Deshalb wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch darüber diskutiert, dass solche nationalen Schlüsseltechnologien mit europäischen Partnern angegangen werden können. Wie bei Airbus eben ein Militärtransporter dann gemeinsam von mehreren EU-Staaten entwickelt wurde, für Einzelstaaten auch noch mit extra Details versehen wurde, so soll das auch bei KI-Systemen oder in der vernetzten Operationsführung sein. Auch bei Kryptoprodukten dann natürlich, die gehören dazu. Und da sagen die Amerikaner dann erstaunlich klar: Viel Spaß dabei, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
Digitale Souveränität, darüber wurde diese Woche auf der Cybersicherheitskonferenz in München diskutiert und Peter Welchering berichtete. Danke.